Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast heute. Wie immer mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
Schöne Grüße nach Worms, Roland.
Grüß dich. Und wir haben heute zwei Gäste mit drin, also wirklich auch ein Herzensprojekt. Ich begrüße mit uns zusammen zum einen Andrea Niehaus, ihres Zeichens Leiterin des Deutschen Museums in Bonn, und den Herrn Ralf Burmeister. Grüß dich, Ralf, Kurator der KI-Ausstellung im Deutschen Museum zu Bonn. Einen wunderschönen guten Morgen an euch beide.
Guten Morgen.
Guten Morgen auch von mir.
Wir kommen gleich noch natürlich ins Detail, was hat das mit dem Deutschen Museum in Bonn auf sich und wie doch sehr lehrreich und gut zusammengestellt die KI dort erklärt wird unter anderem. Aber kommen wir mal zuerst zu unseren Themen des Tages, Karl-Heinz. Du bist immer so gut in der Vorbereitung und so gründlich. Schieß mal los, was bewegt dich denn heute?
Ja, also der schreckliche Krieg in der Ukraine geht weiter. Jeden Tag sterben unschuldige Menschen auf allen Seiten. Die Folgen sind auch für uns spürbar. Und die Energie der Exportschlager Russlands oder Putins ist deutlich teurer geworden. Robert Habeck, unser Wirtschafts- und Klimaminister, dürfen wir ja nicht vergessen, macht jetzt neue Schlagzeilen. Gestern hat er angekündigt, dass die Kohlekraftwerke wohl weiter verstärkt Strom produzieren sollen. Schweren Herzens habe er diese Entscheidung getroffen. Und das kann ich mir gut vorstellen bei ihm, dass ihm das nicht leicht gefallen ist. Aber jetzt geht's um die Energiesouveränität von Deutschland. Den Klimawandel dürfe man dabei aber nicht aus den Augen verlieren. Also ich sag Respekt, Herr Dr. Habeck, sehr mutig und sehr souverän. Nun macht eine weitere Forderung zum Thema Energiesicherheit seine Runde, die Forderung nach Verlängerung der Nutzung der Kernkraft. Die Atomkraftanbieter, drei Kraftwerke sind ja noch am Netz, widersprechen dem Bundeskanzler Olaf Scholz nun, der sagte, dass man die Kraftwerke nicht einfach verlängern könne, weil die benötigten Brennstäbe lange Lieferzeiten hätten. Die Atomkraftwerkbetreiber sagen nun, das stimme nicht. Wenn man sich schnell entscheide, könnte man die durchaus noch ein paar Jahre verlängern. Lassen wir mal sehen, was da passiert. Die bange Frage, die sich mir stellt, woher denn das Uran für die Atomkraftwerke kommt. Da gab es eine große Schlagzeile, ist schon ein bisschen her, im Jahre 2012. Da wurde gesagt, das Uran stamme aus russischen Waffen für die deutsche Atomindustrie. Und die deutschen AKWs hätten im großen Stil Uran aus russischen Atomwaffen verwendet. Das wäre für beide Seiten ein sehr profitables Geschäft, hieß es in dem Bericht der dpa von 2012. Ne? Ist das wohl auch heute noch so? Dann wäre das mit der Energieunabhängigkeit nicht so viel. Ja? Naja, und das letzte Thema ist natürlich, die Corona-Pandemie lässt wieder grüßen, weil diese Omikron-Subvariante BA.5 noch mal deutlich ansteckender als ihre Vorgänger ist, kann dies erneut zu sehr hohen Inzidenzen führen, auch in den warmen Jahreszeiten. Jetzt hat gestern Karl Lauterbach, unser Bundesgesundheitsminister, gesagt, er rechnet im Sommer mit relativ hohen Inzidenzen, sieht aber keinen Grund zur Panik. Da würde ich sagen, das sind ja erstmal gute Nachrichten. Im Fall der Omikron-Varianten verlaufen die Krankheiten milder als bei Varianten des Delta-Typs. Und zudem seien viele Menschen inzwischen geimpft. Also das sollte mal Hoffnung für den Sommer machen und hoffentlich auch für den Winter. Aber let's see. Das ist es so aus der Schlagzeilenflut, die im Moment so rumläuft.
Ja, also es geht ans Eingemachte, also es geht an die Behaglichkeit, die Wärme und natürlich auch die Mobilität weiterhin. Also wilde Zeiten. Wie sieht's denn bei euch aus, Andrea und Ralf? Was sind so für euch so die Themen des Tages? Gibt es da etwas aus eurem Bereich Wissensvermittlung durch Museum oder andere Bereiche, wo ihr sagt, das beschäftigt uns heute?
Naja, ich meine, wir können direkt an das anschließen, was der Karl-Heinz gesagt hat. Ich meine, Corona ist natürlich für uns auch noch immer ein Thema. Auch wenn es möglicherweise nicht zu Lockdowns kommt, ist es dennoch so, dass auch unsere Besucher letztendlich vorsichtig sind. Und das merkt man halt einfach auch. Ne? Also würde ich sagen, auch das betrifft uns letztendlich auch. Wobei wir immer sagen, wir tun eben auch alles aus hygienischen, ne, diese ganzen Konzepte, die wir haben, das ist natürlich schon auch gewährleistet. Ein anderes Thema, was uns natürlich beschäftigt, das ist quasi unsere unendliche Geschichte oder Never-Ending Story, könnte man sagen, dass wir uns gerade neu ausrichten zum Thema künstliche Intelligenz, also sprich ein sehr relevantes Thema aufgreifen und etwa 50% unseres Museums inzwischen umgestaltet haben. Aber trotz alledem eigentlich immer noch um unsere Existenz kämpfen müssen, weil letztendlich zwar Projektmittel fließen. Die Neuausrichtung wird beispielsweise vom NRW-Wirtschaftsministerium unterstützt, aber uns letztendlich die Fixkosten, die Basisfinanzierung, aus denen wir eben Dauerstellen, Miete und unseren Betrieb finanzieren, die ja die Basis sozusagen auch für die Projekte sind, die droht momentan letztendlich an einer Finanzierungslücke von circa 200.000 Euro zu scheitern. Also wenn alles dumm läuft, blöd läuft, dann müssen wir Ende des Jahres schließen. Und das ist unser Absurdistan.
Ja, kann man sich gut vorstellen. Vor allen Dingen dann, wenn man ja berücksichtigt, dass künstliche Intelligenz eine Zukunftstechnologie ist, die ja in jeden Lebensbereich, in jeden Arbeitsbereich hereindiffundiert. Wir können uns ja gleich mal drüber unterhalten, ne? Die Zuhörer, ob denen eigentlich bewusst ist, wo wir jeden Tag schon mit KI zu tun haben, egal ob wir einen Text auf dem Handy verfassen und über die Autokorrektur wundern, ja, das ist ja auch ein Teil KI, die dahinter steckt, die Algorithmen, die das tun, oder ob wir im Auto fahren, das einen Navigationsassistenten hatten oder einen Driving-Assistenten, der auch schon mal bremst und so weiter für uns, all diese Dinge, die uns jeden Tag umgeben oder im Smart Home zu Hause, aber ich denke, da haben wir gleich eine spannende Auseinandersetzung drüber. Ich möchte ein bisschen Wasser in den Wein schütten mit einem Thema, was ich gestern gelesen habe, und zwar von Google. Googles umstrittene Lambda-KI soll sich einen Anwalt gewählt haben. Ja, also der Google-Ingenieur Blake Lemoine hat behauptet, also ist nicht bewiesen, aber er hat behauptet, dass Lambda, die neue umstrittene KI des Unternehmens, sich bereits einen Anwalt genommen habe, um ihre Interessen zu wahren. Offenbar hat es einen Anwalt genommen, der jetzt die Menschenrechte für den Computer einklagen soll. Ja, spannendes Thema. Also da sieht man, wo das noch hingehen könnte, ne?
Ganz genau. Und ich meine, das ist eigentlich auch unser Ansatz, den wir fahren und den der Ralf sicherlich jetzt gleich auch nochmal im Detail schildern kann. Wir sind eine öffentliche Einrichtung. Wir sind eine Zweigstelle des Deutschen Museums mit einem hohen Bildungsauftrag. Wir sind sozusagen eine neutrale Institution, ein Ort der Orientierung, so verstehen wir uns auch. Wo wir eben auch gerade zum Thema, was künstliche Intelligenz, wo es eingesetzt wird, letztendlich auch die Chancen und die Risiken natürlich auch darstellen. Also wir wollen das nicht bejubeln, sondern wir wollen eben unsere Besucher darauf aufmerksam machen, welchen Rattenschwanz das möglicherweise auch nach sich zieht. Und da haben wir schon eigentlich ganz interessante Erfahrungen gemacht, ne, Ralf?
Ja, ich kann das ja mal kurz schildern. Was wir machen wollen, ist eigentlich den Leuten so ein bisschen das Fenster öffnen, um einen Blick in diese Technologie zu bekommen, von dem die meisten den Namen schon mal gehört haben, aber oft nur eine sehr diffuse Vorstellung haben, was das eigentlich ist. Und unsere Aufgabe als Deutsches Museum ist ja auf der einen Seite, die Pflichtaufgabe ist zu erklären, wie funktioniert diese Technologie. Das machen wir. Wir haben sehr schöne, anschauliche Visualisierungen gefunden, wie zum Beispiel künstliche neuronale Netze denken und sehen. Und wir haben, und das ist dann die Pflichtaufgabe, dann jede Menge Exponate, wie zum Beispiel Deepfakes oder Sprachassistenten, wo wir dann diskutieren, Gesichtserkennungssysteme, wo liegen die Chancen dieser Technologien? Jetzt haben wir gerade ein Exponat zur Erkennung von Krebszellen, wo KI Krebszellen detektiert, viel schneller als jeder Pathologe. Da würde niemand sagen, ist das irgendwas Gefährliches oder Schlechtes ist, sondern alle sagen, ja, das ist gut. Und auf der anderen Seite eben mit so Deepfakes, da haben wir eben, öffnen wir das Thema eben, wo liegen auch die Risiken dieser Technologie, und das können die Leute eben selber erleben. Und da liegt der Trick darin, was ich einmal verstanden habe im Prinzip und in der Anwendung nachvollzogen habe, das trage ich im Kopf mit mir, und das bringt mich auch dazu nachzudenken. Und das ist eigentlich der katalysatorische Impuls, den wir mit der Ausstellung setzen wollen, dass wir das eine zeigen, das Gute, wie auch das Problematische ins Bewusstsein rücken wollen und die Leute mit mehr Fragen aus dem Museum entlassen, als sie jemals vorher hatten, weil sie vielleicht auch gar nicht genau wussten, was sie sich für Fragen stellen konnten, weil sie von dem Thema eigentlich nichts wussten. Dieser Ort der Orientierung, den wir hier schaffen, den wir mit sehr viel Herzblut schaffen, mit wenig Menschen, mit begrenzten Ressourcen, aber enormem Einsatz, und dessen Vermittlungskonzept darauf basiert, dass Menschen mit Menschen sprechen. Also wir machen keine KI-Führung, sondern bei uns sind es sogenannte Museotainer, in der Regel junge Menschen, oft Studierende, die mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen. Wir schreiben keine Texte mehr, wir machen keine Dauerausstellung mehr. Alles ist bei uns sehr dynamisch, sehr fluide. Alles ändert sich, weil auch diese Technologie sich ständig ändert, und wir versuchen, unseren Zugang zu den Menschen zu adaptieren. Und das ist eigentlich der Clou, der funktioniert, und wir hoffen sehr, dass wir dieses Werk noch weiter fortführen dürfen.
Ralf, man hört eure Begeisterung. Als die Andrea mich vor, ist inzwischen ein halbes Jahr, das erste Mal angesprochen habe, um, ob ich nicht bereit wäre, in den Beirat vom Deutschen Museum in Bonn zu kommen, habe ich mir das erstmal angeschaut, bin bei euch vorbeigekommen. Inzwischen haben wir auch eine weitere Ausstellung gesehen, und ich war begeistert. Ich habe gesagt, Mensch, das ist eine coole Geschichte, da müssen wir unbedingt was tun. Und heute möchte ich auch dazu auffordern, die Leute, die nicht so weit weg von Bonn wohnen, aber auch für die, die in Frankfurt oder Hamburg wohnen, das lohnt sich wirklich, vor allen Dingen mit den Jugendlichen, mit Studenten, die an dieses Thema ranführen, weil so wie das bei euch im Museum ist, und ich glaube, du kannst gleich auch noch was dazu sagen, Roland, du warst ja mit deinem Sohnemann selber da, das ist so anschaulich, dass man wirklich das Gefühl kriegt, man kann die künstliche Intelligenz anfassen, fast begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja ganz wichtig, weil wenn wir das nicht können, dann haben wir oft Ängste, die aus meiner Sicht heute noch vollkommen ungerechtfertigt sind. Das muss man ja auch mal sagen. Aber deshalb, wir sollten nachher auch auf jeden Fall den Spendenaufruf bei uns mit auf die Webseite nehmen, dass die Leute, die hier zuhören, auch sagen, weil ich sag mal 50 oder 100 Euro kann der eine oder andere Zuhörer vielleicht wegtun, ja, und das würde helfen, diese wichtige Schlüsseltechnologie, ne, wir reden da über Milliarden Investments und so weiter, und dann scheitert es dran, so ein Museum aufrechtzuerhalten. Ich sag, das kann ja eigentlich gar nicht sein, ne? Aber Roland, vielleicht schilderst du mal die Erlebnisse mit deinem Sohnemann im KI-Museum in Bonn.
Ja, also das, ich hatte das gestern im Vorgespräch schon erwähnt. Also ich hatte, wann war das jetzt, im Mai oder wann? War irgendwie, ach, da war irgendwie irgendwas mit Ferien oder rund um Ostern, ich weiß es gar nicht mehr. Da hatte ich zum einen einen geschäftlichen Termin in der Börse in Frankfurt, danach bei der Telekom in Bonn, und mein Sohn hatte irgendwie, habe ich gesagt, Mensch, willst du nicht mal mitkommen? Und ist jetzt gerade 8 geworden zu dem Zeitpunkt, und so einen Tag arbeiten mit Papa unterwegs. Das ist ja mal was ganz anderes, ne, als jeden Tag in die Schule, oder der Papa sitzt hier im Homeoffice, was macht denn der so eigentlich? Und dann sind wir tatsächlich nach dem Zwischenstopp in Frankfurt dann nach Bonn gedüst. Und habe ich ihm auch erklärt, okay, was geht um künstliche Intelligenz? Das kriegt er natürlich jeden Tag auch mit, weil wir uns ja auch geschäftlich damit jeden Tag beschäftigen. Und da sind wir da angekommen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass einerseits man hat gemerkt, dass die Menschen, die in dem Museum arbeiten, sich auch sehr freuen, dass wieder Menschen rein dürfen. Das ist ja ganz klar. Ich meine, alle, die halt zu hatten, mit jetzt natürlich mit super Hygienekonzept, mit Tickets vorher buchen, dass man da auch einen guten Slot hat. Da ist genug Platz, man kann gut atmen. Also da sind wir also erstmal mit offenen Armen empfangen worden. Und da wurde auch wirklich, du hattest es gerade eben so schön gesagt, Ralf, wie nennt ihr die Personen, die so an den einzelnen Stationen stehen und das erklären und erläutern?
Museotainer.
Die Museotainer, genau. Also das war tatsächlich so, da ist aktiv auf uns zugekommen worden und auch wirklich erklärt worden oder gefragt worden, ob wir da was quasi noch zu erklären ist und erzählen ist. Und das, was mich fasziniert hat, war vor allem die, ja, dieses neuronale Netz, Bilderkennung, wie letztendlich eine Bilderkennung über Deep Learning funktioniert. Weil das ist so plastisch dargestellt, dass es ein 8-Jähriger versteht, ein 50-Jähriger versteht, aber man hat auch gemerkt, es waren auch viele Großeltern da mit Enkeln, dass wirklich man über mehrere Generationen hinweg ein Thema, was ja wirklich mega viele Ängste schürt und total dubios und nebulös so daherkommt, da helfen solche Schlagzeilen wie mit dieser Google-KI mit Lambda momentan auch natürlich, dass man das wirklich sehr gut erklärt bekommt, was ist das überhaupt, und auf einer, sagen wir mal, technischen Ebene, auf einer intellektuellen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene, aber natürlich auch vor allem für die Jüngeren auf einer spielerischen Ebene. Und ja, insofern kann ich das nur sagen, es war eine super Erfahrung. Und genauso wie man vielleicht das Deutsche Museum aus Kindheitszeiten aus München kennt, hier mit Blitzen, Faradayschem Käfig und sowas, ist hier also tatsächlich dieses Forum für künstliche Intelligenz und die KI-Ausstellung definitiv einen Besuch wert. Und Bonn ist sowieso immer auch eine Reise.
Ja, aber vielleicht mal an Andreas und an Ralf. Sagt doch mal, was hat euch damals überhaupt gebracht? Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, Andreas, dass bevor ich von dir und Andreas angesprochen wurde, gar nicht wusste, dass es ein deutsches Museum in Bonn gibt. Und dann noch eins, was sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ja, also das in München, ich will nichts sagen, aber das ist ja manchmal, hat so ein bisschen diesen angestaubten Hauch, ja, weil da ist auch tatsächlich ab und zu mal Staub auf den großen, schweren Maschinenexponaten. Bei euch ist das ja tatsächlich wirklich komplett anders. Erzählt mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen und warum habt ihr gemeint, dass das so wichtig sei, das jetzt zu tun?
Ja, vielleicht muss man nochmal sagen, das Deutsche Museum in München ist unser Mutterhaus und wir verdanken unsere Existenz hier in Bonn eigentlich einer Idee aus den 80er Jahren, als Bonn noch Bundeshauptstadt war. Da wollte die Stadt Bonn ihre 2000-Jahr-Feier in 89, ne, historisches Datum, feiern hat hier in den leerstehenden Räumlichkeiten des sogenannten Wissenschaftszentrums, in dem wir untergebracht sind. Ne? Wir haben kein eigenes Gebäude, sondern wohnen sozusagen zur Miete. Dieses Wissenschaftszentrum hatte leerstehende Räumlichkeiten und hatte selber auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die sehr erfolgreiche Kulturausstellung gemacht haben. Und man wollte dann eben als Gegenpart, als Gegenpol sozusagen Technikausstellungen machen. Und man fand dann die Idee aber so gut, dass man gesagt hat, naja, die Ausstellung könnte man ja eigentlich auch im Museum machen. Und wen fragt man? Natürlich das Deutsche Museum, was ja immer noch eigentlich das bestbesuchteste Museum in Deutschland ist. Und zweitens eben wirklich eines der größten Technikmuseen und renommiertesten weltweit. So, da hatte man schon mal die Latte hochgesetzt. Ja, und dann, ne, 89 kamen ja noch ein paar andere Dinge sozusagen zum Vorschein. Und die Sachen änderten sich insofern, dass man erstmal gesagt hat, man wartet erstmal ab, wie sich das entwickelt mit Bonn-Berlin. Und als dann klar wurde, Berlin wird Hauptstadt und Bonn ist dann nur noch Bundesstadt, muss aber quasi ein Konzept für den Strukturwandel entwickeln, wurden die Pläne für unser Haus wieder aus der Schublade gezogen, weil Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, das waren alles so Themen, die in Bonn diesen Strukturwandel quasi mit angeheizt haben. Und 95 sind wir dann eröffnet worden. Allerdings mit einer etwas schwierigen Konstruktion. Ich sag's gleich, wir haben verschiedene Geburtsfehler, die uns jetzt eben auch gerade auf die Füße fallen. Aber das ist vielleicht nachher nochmal ein Thema. Aber so kamen wir als Zweigstelle des Deutschen Museums nach Bonn. Und warum wir uns für künstliche Intelligenz entschieden haben, das kann der Ralf erzählen.
Ja, ganz einfach. Wir haben ja über 20 Jahre lang ein Museum für zeitgenössische Forschung und Technik betrieben. Ein vitrinenbasiertes Museum, das tatsächlich ein sehr hohes Niveau hatte und sich etwas schwierig darstellte, das an die großen Bevölkerungsteile zu vermitteln, die keine Vorbildung hatten. Und da haben wir versucht, verschiedene Beipässe zu legen und das zu verbessern und haben über die Jahre gelernt, schwere Themen zu vermitteln mit einem großen Bildungsangebot rechts und links. Wir haben durch Sonderausstellungen gelernt, wie man eigentlich noch bessere Ausstellungen machte als die, die wir übernommen haben. Und irgendwann kamen wir zu dem Schluss, jetzt machen wir mal was ganz Neues. Wir verabschieden uns von dem alten Museum und machen was Neues. Und wenn wir die Chance bekommen, was Neues zu machen, dann nehmen wir uns das eines der relevantesten Themen unserer Zeit vor, denn wir als Museum wollten relevant sein. Wir wollen nicht Dinge ausstellen, die schön sind, aber für die Leute heutzutage keine Bedeutung haben. Das war unser Anspruch, das war auch die Essenz dessen, aus dem, was wir vorher gemacht haben. Und deswegen haben wir überlegt, was kann man nehmen. Digitalisierung ist ein großes Thema. Da hätten wir gerne ein großes Museum zugemacht. Da gab es dann die Mittel nicht und es gab dann nur eine Projektförderung. Also dann spitzen wir es zu, dann nehmen wir uns quasi die spannendste Technologie raus aus der Digitalisierung und nehmen künstliche Intelligenz, weil wir dachten, auf 1400 Quadratmetern eine knackige Präsentation dazu, diesen Forumscharakter, dieses Lebendige, alles das, was wir ja schon hatten. Unsere Grundessenz haben wir ja nicht verändert. Wir haben das Rezept beibehalten, nur radikalisiert, weiterentwickelt und eben auch Systeme übertragen und haben dann gedacht, das ist vielleicht genau die richtige Antwort quasi auf die Frage, wozu braucht man noch Museen, nämlich als Orte der Orientierung. Und denen wollen wir eben diese Technologie hier bieten. Das ist der Anspruch.
Vielleicht kann ich noch eine Sache ergänzen. Bonn hat sich insofern eigentlich ganz gut geeignet für künstliche Intelligenz, weil 1975 hier in einer Konferenz, die das Bundesforschungsministerium, hieß damals anders, aber egal, sozusagen einberufen hat an der Universität Bonn, letztendlich diese Disziplin künstliche Intelligenz in Deutschland mehr oder weniger begründet wurde. Das ist ja sehr interdisziplinär. Die Wissenschaftler kommen ja aus verschiedenen Disziplinen. Und insofern kann man wirklich sagen, die Geburtsstunde der künstlichen Intelligenzforschung liegt eigentlich letztendlich in Bonn. Und das ist eigentlich auch ein schöner Aufhänger für uns zu sagen, dann passt eben auch das zentrale Forum für künstliche Intelligenz in NRW hier nach Bonn. Zumal Bonn immer noch eine ganz fantastische Universität hat, die sich damit beschäftigt, aber es natürlich auch eine Vielzahl von Unternehmen gibt, auch große Konzerne, die letztendlich in diesem Bereich eben auch unterwegs sind.
Okay, gut. Jetzt ist die Frage halt, wir haben vorhin schon über die Auswirkungen der Pandemie gesprochen. Du, Andrea und Ralf, erlebt das halt jeden Tag, die Besucher sind noch tatsächlich zurückhaltend. Jetzt weiß man gar nicht, was im Herbst wieder passieren wird. Wobei man ja, so wie auch unser Bundesgesundheitsminister sagt, also im Moment sieht es nicht kritisch aus. Insofern lasst uns hoffnungsfroh bleiben, dass wir mit normalen Maßnahmen darüber wegkommen. Zum Beispiel eben, indem man dann eben doch für im Zweifelsfall wieder eine Maske trägt. Das steht ja jedem frei. Und Masken schützen ja auch scheinbar sehr gut. Also zumindest, wenn man die AFP-Masken anzieht. Im Moment wird ja auch schon wieder viel geflogen und mit Masken scheint das zu funktionieren. Jetzt ist die Frage, worauf bereitet ihr euch vor, beziehungsweise was ficht euch an? Also was wollt ihr jetzt in der nächsten Zeit im Programm machen? Also was ist euch wichtig, den Leuten, den Bürgern zu zeigen, weil das Thema zunehmend wichtiger wird? Das ist ja offensichtlich.
Ich will vielleicht noch ganz kurz was sagen zu den Besuchern. Ich meine, eine Zielgruppe rennt uns gerade die Bude ein. Das sind Schülerinnen und Schüler. Das ist insofern natürlich, ich will nicht sagen, dass wir damit sowas wie die Gewinner sind, aber dadurch, dass eben wirklich in den letzten 2 Jahren zum Teil ja wirklich ein katastrophaler Unterricht stattgefunden hat, gerade in Naturwissenschaften, sind die Lehrkräfte momentan unglaublich auch gehalten natürlich, das wieder nachzuholen. Ne? Es gibt verschiedene Programme in den Schulen. Wir selber haben eins, an einem Projekt beteiligen wir uns, wo das Aufholen nach Corona natürlich so die Headline ist. Und wir wirklich, jetzt haben wir die letzte Woche hier in den NRW in der Schulzeit, nächste Woche die Ferien. Wir sind ausgebucht, mehr oder weniger, müssen wegen Überfüllung eigentlich schon unsere normalen Einzelbesucher darauf hinweisen, dass sie bitte mehr am Nachmittag kommen, um das Museum in Ruhe genießen zu können. Ne? Also da haben wir schon auch fast ein Luxusproblem, würde ich mal sagen. Also mit der Zielgruppe haben wir wirklich keinerlei Probleme. Ne? Mhm. Und ansonsten bereiten wir uns natürlich auf einen von unserer Seite heißen Herbst vor. Ralf, was ist im Programm? Unter anderem.
Wir haben noch sehr viel zu tun. Was wir in diesem Jahr noch machen, werden wir bei renovieren weiter unser Museum. Das machen wir schrittweise. Das im ersten Teil der Pandemie hatten wir den Vorteil, dass es ja diese Schließungsphasen gab. Die haben wir natürlich genutzt und Gas gegeben und schnell umgebaut und so schnell es eben geht, neue Räume zu schaffen. Jetzt müssen wir halt das ein bisschen so legen, dass wir nicht in die besucherstarken Zeiten kommen. Das heißt, im Spätsommer werden wir kurz schließen müssen, einen neuen Bereich umbauen, der dann gefüllt wird mit Exponaten zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in Mobilität und Robotik. Das ist ein Programm, das wir bis zum Frühjahr 2023 abschließen wollen. Und dann beginnt der Umbau unseres Bereichs. Das ist ein Teil, ich nenne das immer unsere musealen Kronjuwelen. Wir haben einen herausragenden Exponatbestand zu Beschleuniger- und Teilchenphysik. Das hängt viel mit dem Bonner Nobelpreisträger Wolfgang Paul zusammen. Wir haben die Geschichte seiner Biografie, die Biografie seiner Maschinen selber im Museum erforscht und auch beschrieben. Also da sind wir relativ kompetent und deswegen haben wir gesagt, wir werden diesen Teil behalten als musealen Kern und neu kontextualisieren. Denn künstliche Intelligenz kommt auch in der modernen Teilchenphysik zum Einsatz bei dem Auswerten von Kollisionsdaten in den großen Experimenten am Large Hadron Collider des CERN in Genf. Und mit einer Gruppe von Physikern aus Heidelberg und Bonn sind wir gerade dabei, ein Modul zu entwickeln, um das anschaulich zu machen. Das ist ja das, was wir immer sagen, das immer so auf die Formel gebracht, vereinfachen, visualisieren, vermitteln. Die Sachen sind so kompliziert und so komplex, ne, bei dem künstlichen neuronalen Netz, das der Roland schon beschrieben hat, ist es das gelungen mit der Ars Electronica, jetzt mit den Physikern, wollen wir auch das so darstellen, dass man verstehen kann, was passiert da eigentlich und wie kann künstliche Intelligenz solche sehr schnell ablaufenden Prozesse, 40 Millionen Ereignisse pro Sekunde müssen da ausgewertet werden. Wie können die das so schnell machen und das anschaulich zu machen? Das ist das, was uns für bis zum Sommer 2023 umtreibt. Und für den Herbst fangen wir jetzt auch an, unser Veranstaltungsprogramm ein bisschen zu aktivieren. Es wird zum allerersten Mal, seit 2 Jahren schieben wir eine Reihe auf, die eigentlich zum 25. Jubiläum unseres Hauses war. Wir machen Werkstattberichte aus der astronomischen Forschung zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie hier in Bonn und dem Aglander-Institut für Astronomie, wo hochkarätige Wissenschaftler seit über 20 Jahren zu uns kommen und uns erklären, was sie da draußen weit entfernt an anderen Galaxien erforschen. Mhm. Und das wird wieder vorangehen. Das ist quasi wieder Wiederbeginn, der Wiedereinstieg in unsere Veranstaltungsreihe, die wir dann vorantreiben wollen, auch zum Thema künstliche Intelligenz auf verschiedenen Dingen. Auch wir haben langsam gelernt, wie man hybride Formate macht. Das Museum ist da quasi am Innovationsdruck ausgesetzt worden. Das ist halt so, aber das ist ja auch gut gewesen. Man wird mehr gezwungen, Dinge zu lernen, die man dann auch braucht. Und jetzt wollen wir auch unsere Reichweite höher skalieren und eben in nächster Zeit mit sehr viel Engagement und auch mit Partnern von außerhalb, die wir dafür auch brauchen, eben diesen Forumscharakter auch ausbauen und Themen wie KI-Kontrovers und sowas aufzunehmen. Was sind die guten Sachen, was sind die schlechten Sachen daran? Wie kann man das mit Bürgerbeteiligung diskutieren? Wie kann man eine größere Öffentlichkeit schaffen? Das ist eigentlich das, was wir uns hier als in diesem Bereich des Forums noch vorgenommen haben, neben der Weiterentwicklung unserer Ausstellung, eben auch diesen Austausch mit den Menschen noch weiter zu intensivieren und immer zu aktualisieren. Und das kann man am besten, indem man sich Leute ins Museum holt und miteinander ins Gespräch bringt.
Mhm. Ich meine, das ist für unser kleines Team natürlich echt eine Riesenaufgabe, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn man visualisiert, hört sich ja immer so einfach an. Aber es gibt dafür eigentlich noch so gut wie keine Prototypen, die man irgendwo auf dem Markt einkaufen kann. Ne?
Ja, ja.
So, das mit der Ars Electronica, das war ein Glücksgriff. Das ist ja dieses tolle Zukunftslabor in Linz an der Donau, die seit den 70er Jahren wirklich auch tolle Sachen machen, sehr viel auch Videokunst, Dinge entwickeln. Und die hatten sich selber die Frage gestellt, wie wir künstliche Intelligenz, wie stellt man das dar? Das ist jetzt eine ganz tolle Partnerschaft eben auch geworden, mit denen wollen wir noch mehr machen. Mhm. Aber man kauft die Sachen eben nicht einfach ein und sagt, das will ich haben und das, ne? sondern vieles muss man eben auch wirklich selber entwickeln, eben in der Partnerschaft mit den Universitäten beispielsweise. Ja. Dann braucht man wieder jemanden, der es dann eben auch mit umsetzt, ein Informatiker, Programmierer oder wie auch immer. Dann brauchen wir jemanden, der es designt. Das ist alles im Prinzip maßgeschneidert. Das ist, dauert eben auch eine Zeit lang und ich bin wirklich heilfroh, dass ich zwar ein kleines, aber super kreatives Team habe, wo Ralf eben als Ausstellungskurator, dann haben wir eine Kollegin, die in der Bildung und Vermittlung immer wahnsinnig kreative Ideen macht, hat und eben unseren Gestalter, dass die halt wirklich in einem Team zusammensitzen und eine Idee jagt die andere, ich komme schon gar nicht mehr hinterher.
Ja, ich hab das ja auch gesehen, also allein die Art und Weise, wie ihr mit den Exponaten darstellt, wie KI eigentlich funktioniert, weil das übersteigt ja jegliche Vorstellungskraft, was da im Hintergrund passiert. Und ich erinnere mich an ein Exponat, da stellt man einen Hund oder ein Pferd vor eine Kamera und dann fängt das an zu erkennen über Bilderkennung und dann sieht man, wie die Computer mehr und mehr das Bild verfeinern und dann nachher sagen, ist eben Hund oder ist ein Pferd und so weiter. Also dieses Bild erkennen, quasi wirklich erleben, erlebbar machen. Das finde ich halt so toll. Und deshalb, ihr wollt ja ganz bewusst auch Schüler, Klassen, ihr habt sogar Sondervereinbarungen. Es gibt kostenlose Busfahrten zu euch aus, ich glaube, ganz Nordrhein-Westfalen, also zumindest in einem bestimmten Kreis, die zu euch führen. Beschreibt doch mal ein bisschen, was ihr den Kindern dann doch zeigt oder den Jugendlichen, den Studenten warum das auch wichtig wäre, wenn das zum Beispiel, wir reden heute nicht mehr über den Automechaniker, wir reden heute über den Mechatroniker. Ne? Also sprich, weil die Elektronik eine immer wichtigere Rolle spielt, demnächst wird wahrscheinlich dann der Mecha-künstliche Intelligenztroniker irgendwann vor der Türe stehen, weil wenn man das nicht versteht, das Prinzip, dann wird es schwierig werden in vielen Berufsbildern. Deshalb, was können wir tun, dass noch mehr Leute kommen, dass dieses Angebot, was ihr da macht, wahrgenommen wird? Und wie sprecht ihr die Leute an?
Ja. Ganz einfach, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung für unsere Sache, denn wir haben einen Raum, den werden Sie in vielen anderen Häusern nicht finden. Der nennt sich Kiosk. Wir machen ja immer diese Wortspiele, ne? KIOSK. Und dieser Kiosk ist tatsächlich ein Ort, in dem man hingeht und man bekommt quasi so wie in einem wirklichen Kiosk kleinen Häppchen auf sehr informative und lustige Art und Weise Informationen zum Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Und das geht los für ganz kleine Kinder.
Ab drei.
Wirklich ist es so. Wir haben der ist gestaltet wie ein Dschungel. Ne? Das ist auch die Metapher, der KI-Dschungel. Wie orientieren wir uns? Wie kommen wir da zurecht? Und kleine Kinder können tatsächlich Grundlagen des Programmierens auf analoge, aber auch digitale Art und Weise da erleben. Das wird eben auch betreut, auch von den Museotainern. Und das wird dann weitergeführt. Das ist eben auch der Raum. Das ist ja alles, was man für Jugendliche und Kinder macht, ist dann für die Eltern und die Großeltern genauso attraktiv. Also man bekommt die Leute quasi voneinander so eine Flankenoperation, bekommt man die dann auch gefangen. Und dann begeistert man sie dafür, weil sie in dem Moment, wo wir den Leuten Spaß bereiten, und das ist unsere, deswegen heißen die auch Museotainer, ist eben Entertainment. Oskar von Miller, unser Museumsgründer, hat ja mal gesagt, dass seine Idealvorstellung des Deutschen Museums sei eine Mischung aus Volkshochschule und Oktoberfest. Und in diesem bewegen wir uns. Und das darf auch gerne mal wirklich lustig und spaßig bei uns sein. Wir wollen ja nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Wir wollen nicht das autoritäre Erklärmuseum sein. Wir wollen ein Erlebnisort sein, der Orientierung bietet. Und wenn die Kleineren da schon anfangen, einen kleinen Roboterhund zu steuern und sich zu fragen, warum hält er jetzt nicht an der Erdbeere und warum muss er ihn streichen und was macht er dann? Dann kommen wir ja schon zu dem Prozess, wo die mit diesen Maschinen interagieren. Wir haben so eine kleinen Clickbot heißt das Ding, der hat nur ein Auge wie so ein Zyklop, der tut aber so, als wenn er auf einen Menschen reagiert und dann kommt empathisches Verhalten der Kinder, die streicheln den dann, darauf reagiert der dann auch. Dann fragen wir uns, ist da KI drin? Nein, das Ding ist doof, das hat nur einen Algorithmus, da ist keine KI drin, aber die Kinder benehmen sich dieser Maschine gegenüber, als wäre es ja ein lebendes Wesen. Und das sind eigentlich so Reize, die wir da setzen und das führen wir dann ja fort in anderen Ausstellungsbereichen. Das künstliche neuronale Netz, das nehmen wir beim Denken und Zuschauen, zugucken können. Das haben wir ja schon erwähnt. Das ist ja eigentlich unsere Grundvermittlung. Aber wir haben daneben auch noch eine KI, die im Deep Learning Verfahren von den Besucherinnen und Besuchern trainiert werden kann. Da geht es einmal darum, da muss man der KI sagen, welche Schrift auf welchem Hintergrund kann man besser lesen. Das ist so ein typisch museales Anwendungsfeld, wenn ich einen Text schreiben will, was wir ja nicht mehr machen. Oder aber ich muss in einer anderen Station einer Kamera Bilder von Tieren zeigen und dann entscheiden, ob die für eine Maus potenziell gefährlich sind, diese Tiere. In beiden Fällen trainiere ich auf dem Deep Learning Verfahren eine sehr einfache künstliche Intelligenz, und bei dem ersten da mit den Schriften kann man auch sehr schnell erkennen, dass man letztlich nur seine eigenen Vorstellungen in das System überträgt und die perpetuiert diese. Ja. Das heißt, wenn ich da andere Daten rein tue, und dann können wir immer das Beispiel machen von Bewerbungsdaten etc., je nachdem, wie das Datenmaterial aufbereitet ist, kommt ein entsprechender Resultat daraus. Wenn ich also Bewerbungsdaten von 1990 bis 2010 da rein tue, dann werden große Teile der Bevölkerung nicht mehr repräsentiert, die heutzutage unsere Gesellschaft bilden. Da werden Menschen mit dunkler Hautfarbe oder Frauen mit Kopftuch oder so aussortiert, und es kommt eben zu einer bestimmten Diskriminierung, weil die Daten so sind, wie sie sind. Und das kann man in diesem kleinen Experiment auch sehr schön machen. Das heißt, wir können den Leuten auch beitun, dass eine künstliche Intelligenz an sich zwar objektiv sein könnte, aber nicht, wenn wir die Daten durch unser Gehirn, durch unsere Vorurteile, durch unsere Auswahlkriterien, die wir als Menschen haben, die immer subjektiv sind, dann wird auch das Ergebnis subjektiv geformt sein, und wir bringen der KI quasi nur das bei, was in unseren Köpfen auch schon drin ist. Und das ist eine wichtige Information, die wir dort auch mitnehmen müssen, um zu wissen, was machen die Dinger eigentlich und wie entscheiden die, auf welcher Grundlage entscheiden die. Und das mitzubringen, wenn man diese Station einfach durchlaufen hat und dann auch das visuelle Anschauungsbeispiel hat, dann kann man auch wie sowas Lustiges machen. Da haben wir eine Station, da malt man mit dem Finger auf dem Bildschirm und eine KI erkennt, was man malt, und der andere KI macht immer eine Katze draus. Und das ist auch irgendwo, wo man schmunzeln darf, und das soll auch so sein.
Ja. Die Frage, die sich mir halt jetzt stellt, um nochmal ein bisschen Werbung auch, was die Sponsoren angeht. Ich habe gesehen, ihr habt schon ein paar große Sponsoren, unter anderem die Deutsche Telekom aus Bonn, die sich bei euch auch mit engagiert.
Die Stiftung.
Die Telekom-Stiftung. Und die Frage ist, was könnte denn so ein Unternehmer tun? Weil ich sag mal, auch so ein Mittelständler, der 500 oder auch nur 50 Leute hat, der ja auch mit seinen Mitarbeitern als Sponsor ins Museum kommen könnte, um seine Leute fit zu machen. Was bietet ihr denn den Unternehmern an für solche Zwecke?
Also wir haben ja einen sehr, sehr, sehr aktiven Förderverein, und der ist auch wirklich wichtig. Ich sage immer, ohne den Förderverein Wissenschaft Spaß heißt er übrigens, ne? Und der Name ist Programm. Ohne diesen Förderverein würde es das Museum sicherlich nicht mehr geben, weil er sozusagen immer an unserer Seite steht und sich auch vor uns stellt und uns den Rücken stärkt, also von allen Seiten drumherum. Und es sind viele Unternehmen in diesem Förderverein, weil sie eben damals, als wir wirklich in der schwierigen Phase waren, wo wir kurz vor der Schließung im Übrigen standen, da war es schon mal soweit, fast soweit, haben sie gesagt, ihr könnt nicht den, liebe Politik, ihr könnt nicht den Ast absägen, auf dem wir alle sitzen. Ne? Thema Fachkräftemangel. Das klang ja vorhin auch schon an. Ne? Also gerade jetzt auch im IT-Sektor, ne? Es wird ja gesucht. Ja,
natürlich.
Elektriker, Elektroniker gibt es kaum noch. Ne? Ich glaube, die letzte Zahl war irgendwie bei fast 400.000 Fachkräfte, die momentan fehlen. Das ist unglaublich. Und diese Unternehmen sind also aus dem Aspekt in den Förderverein eingetreten, um das Museum und vor allen Dingen natürlich die ganze Jugend-, Kinder- und Jugendarbeit mit zu unterstützen. Ne? Und ihr habt ja jetzt auch schon mitbekommen, dass das eigentlich unsere Hauptsäule ist. Ne? Denn was ich als Kind und Jugendlicher, ne, im Deutschen Museum, das Bergwerk in München,
natürlich.
Ne? Das trage ich ein Leben lang irgendwo bei mir. Und wir finden das doof, dass man sich damit brüstet. In Mathe war ich immer schlecht, ne? Oder solche Sachen, das ist einfach, das muss ja nicht sein. Also wir wollen eben für Naturwissenschaft und Technik begeistern, und das gelingt uns auch. Aber nochmal zurück zu den Unternehmen. Wenn die Unternehmen, wir bitten sie dann immer, die auf uns zutreten oder die bewerben wollen, eben auch in den Förderverein zu gehen, weil dort bekommen sie eben auch gewisse Privilegien. Vom freien Eintritt in alle Häuser des Deutschen Museums, von Nürnberg bis München, inklusive Bonn natürlich. Aber wir sind auch dabei, strategische Partnerschaften eben auch aufzubauen. Das heißt, Ralf hatte ja schon gesagt, dass wir ein fluides Ausstellungssystem haben, das ist auch für die KI wichtig, weil wir jetzt nicht 10 Jahre lang immer dieselben Exponate zeigen können, sondern eigentlich auch schon nach einem Jahr einen gewissen Wechsel brauchen, um zu zeigen, da ist jetzt auch was Neues entstanden. Und wir bieten den Unternehmen eben an, so etwas gemeinsam zu entwickeln, dass das, wo sie mehr oder weniger ihre Kompetenz eben auch haben, dass wir gemeinsam eben eine Art Exponat oder Demonstration eben entwickeln, die dann bei uns eben auch ausgestellt wird. Das hat eben auch den Vorteil, dass Unternehmen bei uns eben auch den Härtetest sozusagen erleben können, wie so etwas eben auf die Besucherinnen und Besucher eben auch wirkt.
Ja.
Ralf, magst du noch was dazu sagen? Strategische Partnerschaften?
Ja, die brauchen wir sowieso. Wir sind ja nur sehr wenige Menschen und wir wollen aber sehr viel im Museum, wir wollen aber sehr viele Themen abdecken und deswegen ist es für uns wichtig. Momentan, ich kann das aus meiner Perspektive als Ausstellungskurator sagen, ist das so Jäger und Sammler. Man sieht etwas oder man schaut und dann versucht man dann ranzukommen. Heute Nacht schrieb mir dann ein Medienkünstler aus Shanghai, dass wir eine seiner Installationen benutzen dürfen im Museum. Das ist ganz toll, das freut mich. Das sind aber immer, gebe ich offen zu, etwas kurzatmige Aktionen, um das Museum eben neu aufzuwerten. Das ist auf die Dauer sehr zähre. Deswegen streben wir es gerade an mit Institutionen, Partnern aus der Wirtschaft, Wissenschaft, wo auch immer, auch öffentliche Einrichtungen, Themenpartnerschaften zu etablieren, dass man quasi in jedem Jahr ein Exponat gemeinsam entwickelt und das quasi damit immer aktiviert. Bleibt. Das ist wie so eine Art Exponate-Abo macht. Wir sind diejenigen, die so ein bisschen die Inhalte mitsteuern, dass wir das gemeinsam entwickeln. Die haben eh oder entwickeln gerade was oder forschen etwas Spannendem. Wir bringen unsere museale Expertise dazu, weil was im Labor funktioniert, wird im Museum scheitern. Das ist so. Ne? Und unsere Anforderungen sind gänzlich andere. Und zusammen schaffen wir das dann. Ein paar Beispiele gibt es jetzt schon im Museum, die kann man sich angucken, wo eben so Partnerschaften zwischen einer Firma und uns funktionieren und im Museum zu sehen sind. Weitere sind gerade in der Entwicklung, hoffentlich kommen noch mehr. Mit den Universitäten und Forschungseinrichtungen fängt das jetzt auch an. Und insofern ist das eigentlich der Weg, den wir beschreiten wollen, dass wir rauskommen aus der atmigen Akquise der Gelegenheitsbeschaffung sozusagen, da wo man was findet oder wo man selber eine Idee hat und geht auf Leute zu und macht das mit denen. Das ist auch schön, das wollen wir auch weitermachen, weil so können wir es individuell machen. Aber einen Großteil wollen wir halt hoffentlich dann auf diese Art und Weise an das Museum binden, was für beide Seiten gut ist. Wir wollen auch als Outreach-Partner von Forschungsprojekten dienen. Da müssen immer bestimmte Prozentzahlen des Budgets für die Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben werden.
Ja,
manchmal entstehen da ziemlich geistlose Posterpräsentationen oder Sachen, die eben nicht so zünden. Mit uns zusammen könnte das mehr werden und dafür wollen wir auch werben, dass mehr Projekte zu uns kommen und wir machen zusammen was und den Öffentlichkeitsteil machen wir halt zusammen, damit es wirklich auch eine Sichtbarkeit hat, eine Wahrnehmung hat und unser Museum auch bereichert. Das ist halt eine Situation, von der beide Seiten dann profitieren können.
Beschreib doch mal aus deiner Sicht, Ralf, also du beschäftigst dich ja sehr stark mit den Exponaten, mit der Ausstellung. Wohin denn die Reise mit der KI so geht und warum es aus eurer Sicht so wichtig ist, dass sich junge Menschen, aber auch die Etablierten, ich habe ja gerade den Mechatroniker gesagt, weil das wird in so vielen Berufsbildern in Zukunft eine wichtige Rolle spielen und wir verpassen momentan so ein bisschen, wir laufen der Digitalisierung hinterher, demnächst laufen wir auch der künstlichen Intelligenz hinterher, weil das ist ja keine Zukunftsvision mehr. Die ist ja schon überall um uns rum, aber unverstanden. Und das macht mir Sorge, mehr als mir die KI Sorge machen würde. Beschreib das aus deiner Sicht gerne mal.
Ja, es ist genau, wie du sagst, Karl-Heinz, das ist das, was uns umtreibt. Und wir wollen die Zahl der Exponate, die Leute ansprechen, auch gerade auch so in ihrem Alltag, in das, was sie erleben, die wollen wir jetzt auch erhöhen. Das nächste ist zum Beispiel, wenn man schon überlegt, ein Übersetzungsprogramm, DeepL aus Köln anzusprechen, wir wollen zusammen mit denen was entwickeln, dass wir eine Live-Übersetzung in andere Sprachen haben, sowas wie Captain Kirk damals in der Enterprise hatte, den Universalkommunikator, sowas, wäre für ein Museum, für öffentliche Einrichtungen sehr sinnvoll, weil wir mittlerweile viele Besucher und Besucherinnen haben, die mit unseren Sprach Horizont, den wir bieten können, das ist Deutsch und Englisch und ein bisschen Französisch, gar nicht so viel anfangen können. Und da wäre sowas zum Beispiel sehr schön. Das ist eine KI-basierte Technologie. Das ist zum Beispiel einfach, wenn wir jetzt ansprechen wollen auf dem Gebiet, dass wir da sowas machen, dass wir machen jetzt eine ganz einfache analoge Installation. Auch das machen wir im Museum. Wir wollen ja nicht nur Bildschirmwüsten. Das ist quasi eine Wand, auf der Bilder drauf sind von technischen Dingen, wie zum Beispiel ein Mähroboter, ein Flaschenautomat, ein Navigationsgerät oder ein Streaming-Dienst. Und dann steht auf der Rückseite, muss man sich immer fragen, ist da KI drin, ja oder nein? Und dreht man die Tafel um, kommt die Antwort. Das ist ein wunderbares Objekt, in dem man auch diskutieren kann, weil bei manchen dieser Dinge ist KI noch nicht drin, aber demnächst. Das heißt, wir müssen den Leuten den Horizont auch weiten. Da kommt was auf uns zu. Es ist nicht schon in vielen Bereichen da. Das darf man müssen wir erstmal Bewusstsein schaffen. Und es kommt noch sehr viel mehr auf uns zu. Und deswegen sagen wir nicht umsonst, das ist eine der, wenn nicht sogar die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Und wenn wir diesen Tiger nicht reiten lernen, dann wird er uns fressen.
Ja.
Vielleicht nochmal zu der Berufsorientierung. Wir haben jetzt schon in einem anderen Bereich, im Bereich der Chemie, ein wirklich seit über 10 Jahren laufendes Projekt. Das nennt sich Laborführerschein. Das ist eine Mischung aus Workshops, die im Museum stattfinden, wo natürlich die Kinder, die Jugendlichen experimentieren. Also Museen wie wir leben ja vom handlungsorientierten Lernen. Das heißt Interaktion, was machen, direkt Ergebnisse sehen. Ne? Das ist auch das, wo wir die Emotionen natürlich am stärksten hervorrufen. Und in diesem Laborführerschein wird das aber gemischt, diese Phasen des Experimentierens mit Besuchen von Partnern aus der Industrie, von Unternehmen, wo die Schülerinnen und Schüler halt wirklich mal den Alltag, die Praxis eben auch kennenlernen. Und dieses Konstrukt wollen wir eigentlich auf die Zukunftsberufe in der künstlichen Intelligenz eben übertragen. Also das Gerüst ist sehr erfolgreich. Da kann man die Inhalte natürlich jetzt verändern. Und wir suchen eben auch Unternehmen, Partner, die dann auch wirklich mal mit 8 Schüler oder auch 16 Schüler, sind relativ kleine Gruppen, aber die sind ab 8. Klasse. Das ist durchaus eine Herausforderung. Denn die stehen nun wirklich vor der Entscheidung. Und ich rede hier bewusst von Ausbildungsberufen. Mhm. Ne?
Ja, klar.
Ich rede jetzt nicht von der akademischen Ausbildung, sondern bewusst die Ausbildungsberufe. Mhm. Und in der 8. Klasse fällt eben da schon die Entscheidungen. Die Zeugnisse sind relevant für die Ausbildungsberufe. Klar. Und das wollen wir eben gerade im Bereich der IT, KI, wie auch immer, eben etablieren. Das ist so auch etwas, was wir wahrscheinlich auch erst im nächsten Jahr entwickeln können. Ne?
Sehr gut. Wir haben aber im Museum schon eine sehr schöne große Landkarte zusammen mit KI-NRW. Da kann man schauen, welche Unternehmen arbeiten eigentlich schon mit KI und was machen die, dass man sich mal orientieren kann. Wenn ich mich dafür interessiere oder eine Ausbildung oder einen Job auf dem Gebiet suche, wer macht das hier eigentlich in der Gegend? Und da gibt es für uns eine Vororientierung, dass man mal schauen kann. Ah, das sind ja doch recht viele, wenn man dann auf die Karte guckt, Bonn, Umland und so, sind das ziemlich viele und es werden immer mehr. Und insofern ist das halt ein wachsendes Berufsbetätigungsfeld, das wir dir auch erschließen wollen für die Jugendlichen.
Vielleicht auch mal aus dem Nähkästchen erzählt, Roland und ich, wir sind selber in einem Unternehmen engagiert, Rallyfy, da hilft quasi die künstliche Intelligenz, besseren Content zu erstellen und relevanter zu werden, besser gefunden werden im Internet. Rallyfy.com, wer das mal googeln will. Ein zweites Beispiel hast du gerade gebracht, Ralf, DeepL. DeepL ist ein Unternehmen aus Köln, übrigens sehr, sehr erfolgreich. Die sind jetzt 60, 70 Mitarbeiter, werden mit 10 Milliarden Dollar bewertet im Moment. Das ist eine ganze Menge Geld für ein kleines Unternehmen. Sehr stabil und selbst Google und Microsoft interessieren sich für die, weil die am liebsten kaufen würden, weil sie das selber nicht so hinbekommen haben. Das ist rein auf Deep Learning basierenden Algorithmen, Übersetzungsprogramm. Und übrigens, mein Buch Erde 5.0, das ich ja inzwischen vor 5 Jahren geschrieben habe, dann stellte sich die Frage, das zu übersetzen. Und ich hatte bisher alle Bücher von einer tollen Übersetzerin übersetzen lassen. Und die sagte dann zu mir, als das Buch fertig war, Karl-Heinz, du kommst einen Monat zu spät, ich habe jetzt erst in 3 Monaten wieder Zeit und ich wollte nicht so lange warten. Dann habe ich mich umgeschaut, irgendjemand sagte mir, guck mal nach DeepL, ich habe das Buch da eingestellt und 10 Minuten später hatte ich eine komplette Übersetzung, die mich früher 6 Wochen gekostet hätte, ne, und wahrscheinlich 4.000-5.000 Euro. Ich habe 20 Euro für die Übersetzung meines Buches bezahlt. Dann habe ich noch ein bisschen nachgearbeitet. Aber ich kann euch sagen, ich habe es der Übersetzerin nachher geschickt und dann sagt die, willst du mich verarschen? Ja, weil das kann doch nicht sein, dass du das innerhalb von einem Tag übersetzt hast. Und sie kriegte fast die Tränen in die Augen, weil sie sagte, das ist theoretisch das Ende meines Berufsstandes, der Übersetzer, weil das war so gut, in einer dermaßen guten Qualität. Und das war nur auf Basis von künstlicher Intelligenz und sogenanntem Deep Learning überhaupt möglich. Das heißt, nur so ein paar Beispiele, wie das jetzt in alle Lebensbereiche, und das wird den Anwalt treffen, das wird den Journalisten berühren, das wird den Richter irgendwann, also so kleinere Sachen, die werden auch mit künstlicher Intelligenz entschieden werden. Und wir als Gesellschaft müssen uns halt klar machen, wenn das in allen Lebensbereichen drin ist, sollten wir verstehen, wie das funktioniert. Denn wenn wir das nicht verstehen, dann können wir, sind wir ziemlich ahnungslos und hilflos gegenüber diesen Technologien. Und das, denke ich, kann nicht in unserem Sinne sein.
Nee, und da kann man nur sagen,
haben wir das Motto unseres Museums auch genannt, Mission KI, erleben, verstehen, mitgestalten. Und dass, wenn man es erlebt und verstanden hat, kann man auch draußen in der Gesellschaft das mitgestalten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir genau das, was du gesagt hast, hier im Museum den Leuten bieten.
Ja, ja.
Genau da wollte ich gerade auch sagen, da seid ihr genau auf dem richtigen Weg, das zu vermitteln, und das kommt auch sehr gut rüber. Das KI ist in allen Lebensbereichen angekommen und es ist wichtig zu verstehen, wie das funktioniert, wo die Fehlerquellen liegen, wo sind die Chancen, wo sind die Risiken. Aber schauen wir mal in die Zukunft jetzt mal. Angenommen, ihr seid jetzt sowieso schon quasi als Forum für künstliche Intelligenz gesetzt, alles läuft super, Finanzierung ist gesichert. Themen der Zukunft. Mir fällt da noch ein Thema ein, was ausgesprochen schwierig ist zu vermitteln, was aber irgendwie auch mega relevant zu sein scheint. Es ist noch nicht ganz so greifbar oder sag mal durchdrungen wie KI. Ich werfe mal das Wort Blockchain in die Runde. Das hat ja momentan, sagen wir mal, einen, das schwingt ja momentan auch eher auf die Kunstseite über NFTs, ja, also das landet es quasi auf anderen Wegen, in anderen Arten von Museen, also eher in Kunstmuseen. Ist das ein Thema, wo ihr sagt, na, also um Blockchain darzustellen, da fällt uns was ein, oder sagen wir, na, das ist zu groß und wir bleiben bei KI?
Ach was, wir haben schon so dicke Bretter gebohrt in unserer langen Museumsgeschichte, wir schrecken vor nichts zurück, im Gegenteil. das ist eine interessante Technologie, genauso wie Quantencomputer, die uns auch umtreiben. Ja. Da haben wir zum Beispiel auch eine Anstoßstelle, eine der Konstruktionsmodelle von Quantencomputern sind Paulsche Ionenfallen. Der Paulsche Ionenfall ist eines unserer Exponate, basiert eben auf dem schon genannten Nobelpreisträger. Das heißt, nein, diese Dinge wollen wir früher oder später auch hier im Museum zeigen. Wir wollen das ja auch ausweiten. KI ist jetzt der Startpunkt, wir wollen es ein bisschen weiterführen, den Begriff auch weiter definieren und auch diese Bereiche der Digitalisierung mit einbeziehen, dass wir tatsächlich diesen ganzen Zukunftscharakter dieser Technologie hier im Museum präsentieren können und vielleicht sogar in einem größeren Rahmen, wenn nämlich nicht nur die Finanzierung gesichert ist, sondern sich man vielleicht auch überlegt, uns mal in ein richtiges Museumsgebäude zu verpflanzen mit ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Leuten, dann können wir noch sehr, sehr viel mehr bieten, als wir es jetzt ohnehin schon mit ganz wenigen Leuten mit ganz wenig Geld tun.
Ganz genau. Und vielleicht nochmal, KI ist ja interdisziplinär und wir sind auch interdisziplinär. Ich beispielsweise komme aus der Kunstgeschichte. Natürlich interessiert mich das, was mit Blockchain und in der Kunst ist. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig verstanden.
Da geht es dir wie vielen.
Ja, ganz genau. Aber wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Draht. In Hürth sitzt ja auch dieses Reallabor, Blockchain-Reallabor von Herrn Professor Prinz.
Ja.
Und da gibt es einen Kontakt und das ist natürlich schon auch spannend, weil die haben auch schon so ein paar Dinge, wie sie es vermitteln. Also insofern, ja, auf jeden Fall offene Türen eingerannt, das ist toll. Wir interessieren uns ja auch, wo KI in der Musik eingesetzt wird, ne? Und ja, wollen unbedingt jetzt Beethovens Zehnte, die ja hier quasi im April auch nach Corona-Verspätung dann uraufgeführt wurde. So, ja, das wollen wir natürlich thematisieren, ne? Weil Kreativität, das ist ja immer sozusagen das, wo die Menschen denken oder wo wir denken, das ist allein eine menschliche ne, Stärke. Mhm. Und kann KI da wirklich auch unterstützen, ne? Oder ist das ein Fremdkörper? Ich glaube, in der Kunst ist es inzwischen so, dass man es durchaus auch als als eine Art Medium, genauso wie Farbe oder Pinsel eben auch sieht. Mhm. Und genau, insofern finden wir das, was da gerade experimentell abgeht, auch selber experimentell. Ja. Wir sind also auch ein Experimentierfeld, so verstehen wir uns.
Für die Zuhörer vielleicht nochmal zur Erläuterung. Beethovens Zehnte wurde vor einem halben Jahr in Bonn uraufgeführt, also eine Partitur, die er nie geschrieben hat, sondern die KI quasi aufgrund der vorhergehenden selber sich ausgedacht hat. Und es gab sehr positive Stimmen. Man muss aber auch sagen, es gab auch ein paar sehr kritische Stimmen. Aber das ist ja immer so im Leben. So. Das ist eben der Perspektivwechsel. Und wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, genauso wie ihr das sagt. Ne? Was sind jetzt die Steps, wo du sagst, das wollen wir jetzt bis Jahresende, also neben der Finanzierung, das habe ich verstanden, das ist natürlich ein ganz wichtiger Step, aber gibt es irgendwas, wo der sagt, das ist jetzt ein Meilenstein, wenn wir das schaffen, dann wäre das super.
Ja, also für mich gibt es tatsächlich, wir haben ja eine Aufgabenteilung, deswegen stehen wir hier auch als Duo. Ich sorge für die Kohle, dafür, dass im Prinzip das Museum halt auch weiterläuft. Und da sitzen die Meilensteine eigentlich jetzt schon im Sommer.
Okay.
In der zweiten Jahreshälfte ist im Prinzip der Drops gelutscht, entweder jetzt oder gar nicht.
Ja. Okay.
Und trotz alledem machen wir aber irgendwie, versuchen wir normal weiterzumachen, weil ich selber gehöre zu den Berufsoptimisten, wobei das schon sehr bröckelt, aber ich denke immer noch, es wird alles gut. Und ja, Ralf, was die Ausstellung anbetrifft, ist, denke ich, erstmal.
Das habe ich ja gerade schon skizziert, was wir machen wollen. Unsere Meilensteine sind jetzt wirklich erstmal den Bereich KI in Robotik und Mobilität umsetzen und danach Teilchen- und Beschleunigerphysik neu auszurichten, neu zu kontextualisieren und den Bereich der KI-Auswertung zu bringen. Das sind Sachen, die wir bis Sommer 2023 hinbekommen wollen. Und dann nehmen wir uns in der Schlussetappe den Rest des Museums vor, dass wir 2025, wenn alles gut geht, tatsächlich ein völlig neues Deutsches Museum Bonn am Forum für Künstliche Intelligenz präsentieren können.
Ganz genau. Und wir haben am 3.11. diesen Jahres ja noch unseren kleinen Geburtstag vor. Ich meine, wir haben unser 25-Jähriges vor 2 Jahren nicht so richtig gescheit feiern können. Ja, Vielleicht machen wir es ja dann dieses Jahr, unseren 27. Geburtstag. Und da planen wir eigentlich den Auftakt für eine schöne Veranstaltung. Wie gesagt, die Veranstaltungen lagen ja bislang ein bisschen brach. Jetzt wollen wir mit einer schönen Veranstaltung jetzt wieder ans Publikum eben auch gehen, an die Öffentlichkeit gehen. Und ich glaube, Karl-Heinz, da werden wir uns ja auch dann wiedersehen. Ne?
Genau, der 3.11. ist fest im Kalender. Da freue ich mich auf eine spannende Podiumsdiskussion mit euch.
Moderation macht der Carsten Schwanke.
Genau, genau. Unser Wetterman, ihr kennt ihn alle aus dem ARD vom Wetter.
War auch schon zu Gast bei uns, richtig?
Er war auch schon zu Gast.
Vor ein paar Monaten. Na super, also dann können wir nur dazu aufrufen, geht ins Deutsche Museum nach Bonn. Sowieso jeder, der sich auch nur ansatzweise mit dem Thema mal in Verbindung bringen will, ob er aus der schulischen Ecke, aus einer studentischen Ecke oder auch tatsächlich als Eltern, Großeltern, die mal mitreden wollen, ja, in einem brandheißen Thema, da ist es hervorragend aufgearbeitet und aufgebaut, sodass es wirklich jeder am Ende auch versteht. Wir werden natürlich den Link zum Förderverein hier in die Shownotes mit reinpacken. Und also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe mich auf keinen Podcast so gut vorbereitet wie auf diesen hier heute, auf diese Episode, weil ich tatsächlich selbst hingefahren bin. Insofern kann ich das mit Fug und Recht behaupten. Kommen wir doch gerne zu unserer beliebten Abschlussrubrik, zu den Tops und Flops der Woche. Also ich hab da so einen Top und Flop. Karl-Heinz, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich auch. Ich werde heute mal wieder nach Berlin fliegen und am Rande der Bitkom-Hub-Konferenz, eine sehr, sehr spannende Konferenz. Da geht es unter anderem auch viel um künstliche Intelligenz. Dort werde ich ein paar wichtige Menschen aus Politik und Wirtschaft treffen, unter anderem den Achim Berg, den Bitkom-Präsidenten, hoffe auch auf den Herrn Dies, aber auch noch ein paar Politiker, habe ein paar Privataudienzen bei der Politik in Wirtschaft und Umweltministerium bekommen. Und da geht es um Energiesouveränität, um Algentürme, aber auch um das Thema der Datensouveränität, was auch sehr nah an der KI liegt. Naja, und meine Flops, das ist was sehr Privates. Meine Eltern wurden unabhängig voneinander innerhalb von 2 Tagen in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Gute Besserung an die beiden, Papa und Mama. Ist natürlich super doof, bei dem Wetter dann auch noch im Krankenhaus zu liegen. Aber es scheint schon wieder alles in die richtige Richtung zu gehen, ne? Ich meine, das ist halt... wenn man über 80 ist, dann passieren solche Dinge. Aber ich finde es blöd, dass die sich immer entscheiden, gemeinsam dann ins Krankenhaus zu gehen. Der eine am Freitag, der nächste am Sonntag. Finde ich jetzt etwas übertrieben stressig für die anderen, die noch da sind.
Aber sie sind halt offensichtlich ein gutes Team.
Ein gutes Team, das muss man sagen. Jetzt hat man sie auch noch in 2 verschiedene Krankenhäuser. Aber naja, also das war mein Flop für die Woche. Ne? Ich sag mal, aber sind auf dem Weg der Besserung.
Das reicht auch als Flop. Andrea, Ralf, habt ihr Tops und Flops der Woche für uns?
Ja, erstmal gute Besserung für deine Eltern, Karl-Heinz, auf jeden Fall. Mein Top habe ich eigentlich vorhin schon gesagt. Ich freue mich riesig, dass wir ausgebucht sind. Ich meine, was für eine Meldung, dass wir wirklich von den Schulklassen gestürmt werden und das schon seit 3 Wochen. Und ich will nicht sagen, dass wir froh sind, wenn die Sommerferien kommen, denn die Sommerferien in NRW heißen noch lange nicht, dass in Rheinland-Pfalz Sommerferien sind. Richtig. Das heißt, es geht munter weiter und hier geben sich die Schulklassen die Klinke in die Hand. Das finde ich super. Und mein Flop mit einem lachenden Auge ist eigentlich auf unsere Nachricht, dass wir im August schließen werden, gab es schon entsetzte Reaktionen, aber noch konnten wir beruhigen, wir schließen tatsächlich im August, aber nur, weil wir umbauen.
Und auch nur für 3 Wochen.
Genau.
Okay. Aber es hat so offensichtlich einen Impuls ausgelöst.
Ja, genau.
Na, dann schließe ich mal ab mit meinem Flop und Top der Woche. Also Flop der Woche zum einen, Karl-Heinz, wir hatten ja das Thema Kreislaufwirtschaft auch schon öfters bei uns im und haben uns auch über Recycling-Kreisläufe unterhalten und festgestellt, dass jedes Material sich ja hervorragend recyceln lässt. Jetzt habe ich in der ARD eine Dokumentation über Plastikmüll gesehen, die Recycling-Lüge. Da wird dir schlecht bei. Also ja, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Schaut euch das mal an. Da sollten wir auch nochmal drüber sprechen, ob wir da nochmal, wir haben ja da den einen oder anderen Kontakt in die Richtung.
Unbedingt.
Ob man da was klarstellen muss oder so, weil wenn das so ist, wie es da dokumentiert wurde, dann habe ich da doch viele Fragen. Das war so für mich der Top der Woche, das Thema Plastikmüll und Recycling. Top der Woche, was soll ich anders sagen? Das Wetter des Wochenendes, wir hatten 37 Grad und meine kleine Tochter lernt gerade schwimmen. Das war für mich so das Highlight, die Begeisterung in den Augen zu sehen, wenn so ein Kind realisiert, das kann jetzt auch schwimmen. Man kann sie natürlich noch nicht allein lassen, aber das war für mich so das Top der Woche definitiv.
Super.
Wunderbar.
Ihr Lieben.
Vielen Dank, Andrea. Vielen Dank, Ralf.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Euch allen eine gute Woche. Viel Erfolg bei dem, was da noch vorliegt, Andrea. Und natürlich auch an alle Zuhörer eine gute Woche. Es soll ja sonnig bleiben. Also genießt es.
Und nochmal kurz, also ihr sagt ausgebucht für Schulklassen dieses Jahr, aber für normale Besucher, vor allem an den Nachmittagen und am Wochenende, ist durchaus noch der eine oder andere Platz bei euch. Ne? Nicht, dass jetzt alle sagen.
Und für dieses Jahr, Entschuldigung, wenn ich eingreife, damit keine falschen Informationen kommen, wir sind ab dem nächsten Schuljahr, also sprich ab August natürlich, stehen wir wieder zur Verfügung.
Wunderbar.
Beziehungsweise dann ab September, weil wir im August ja geschlossen sind.
Ja. Viel Erfolg beim Umbau. Bis bald. Alles Gute.
Ja, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da und ja, bis demnächst. Wir hören uns bald.